Der Jazz-Trompeter Sebastian Stutnitzky war das, begleitet von Laurenz Karsten, Paul Kleber und Tim Sahan mit dem Titel Watergate. Der Watergate-Skandal, der gilt ja bis heute als Triumph der Wirksamkeit der Kontrolle von Politik durch eine freie Presse. Bob Woodward und Carl Bernstein von der Washington Post haben dafür den Pulitzer-Preis bekommen und wurden zum Vorbild für Investigativjournalisten weltweit. Heute arbeiten die erfolgreichsten davon in Recherchenetzwerken, um Informationen und Zusammenhänge aufzudecken. Machtmissbrauch und Korruption zum Beispiel. Das gemeinnützige Recherchezentrum Korrektiv hat zum Beispiel recherchiert im Fall der Cum-Ex-Geschäfte, beim Spendenskandal der AfD und beim Abschuss des Fluges MH17. Einer der Chefredakteure von Korrektiv ist Justus von Daniels. Guten Morgen, Herr Daniels.
Ja, guten Morgen.
Was ist eigentlich der Vorteil von Recherchen im Netzwerk?
Ja, wir wissen natürlich, dass vieles, was Sie gerade als Missstand und Korruption beschrieben haben, findet ja über Grenzen hinweg statt. Ja, das ist vollkommen normal, gerade in der heutigen globalisierten, in der europäisierten Welt. Und da wäre es natürlich nur denklogisch, dass wir als Journalistinnen und Journalisten auch über die Grenzen hinweg denken und uns dann eben tatsächlich zusammentun. Also das ist schon ein ganz wesentlicher Teil, um etwas herauszufinden, was eben falsch läuft und was vielleicht auch diskutiert werden sollte in der Gesellschaft, können wir dann mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland gemeinsam besser recherchieren. Und das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Vorteil von Netzwerken. Das ist ja komischerweise früher nicht so oft gemacht worden, da hat jeder so in seinem eigenen Brei gewühlt. Und mittlerweile setzt sich dieses Verständnis durch, dass man das eben gemeinsam schafft. Und wir erleben das in den letzten Jahren, dass das eben auch sehr erfolgreich sein kann.
Wie knüpfen sich denn diese Netzwerke? Wer knüpft da wo an? Wie finden Sie die Anknüpfungspunkte? Sie können ja nicht einfach jeden auffordern, mitzuarbeiten.
Nee, genau. Da gibt es sozusagen also zwei Varianten, mit denen man eigentlich immer ganz gut arbeiten kann. Das eine ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr komplexe Recherche hat, meinetwegen über einen Finanzskandal, der europäisch ist, Cum-Ex ist das Beispiel, dann braucht man natürlich auch gute Leute, die sich im Zweifel auch schnell einarbeiten können, denen man auch vertrauen kann, das ist ganz wichtig, weil man ja tatsächlich lange Zeit gemeinsam über Grenzen hinweg recherchiert, sich austauschen muss, ohne dass das irgendwie dann von jemandem anders dann schon benutzt wird. So. Und das heißt, da geht es dann schon darum zu, entweder kennt man gute Leute in anderen Redaktionen oder man lässt sich gute Leute empfehlen. Und so ist das wie so ein Netz, was sich so langsam aufbaut, über Vertrauen tatsächlich. Und das andere ist, wenn es vielleicht nicht ganz so investigativ ist, sondern vielleicht auch Recherchen sind, die offen sein können. Das machen wir zum Beispiel auf lokaler Ebene dann eher mit vielen lokalen und Regionalmedien. Da sammeln wir quasi Interesse ein von Journalistinnen und Journalisten zu sagen, wir möchten gerne dieses Netzwerk, auch ein stabiles Netzwerk bilden für gemeinsame Recherchen und immer wenn es dann mal einen spannenden Ansatz gibt, dann teilen wir das in diesem Netzwerk mit und wenn ihr mitmachen wollt, dann könnt ihr aufspringen auf den Zug. Das heißt, das ist dann im Grunde ein offenes Netzwerk. Bei beiden die Gemeinsamkeit ist immer, dass es über das Persönliche läuft. Ja, also das haben wir auch schon gemerkt, die Motivation und dann auch die Art, wie man gemeinsam recherchiert, das geht oft über die Motivation des Einzelnen. Und so arbeiten wir eben mit den einzelnen Redakteurinnen und Redakteuren zusammen.
Dass Sie solche Netzwerke knüpfen, ist das eine Reaktion darauf, dass bei vielen Medien eingespart wurde und es so, sagen wir mal, freie Redakteurinnen und Redakteure, die nicht für das Tagesgeschäft zuständig sind, oft gar nicht mehr so richtig gibt? Oder ist das eine Reaktion auf die sozialen Netzwerke, in denen ja ganz andere Informationen mittlerweile unterwegs sind durchs Internet, als das früher der Fall war? Oder auf beides?
Also in erster Linie hat sich unsere Welt insgesamt natürlich durch die Digitalisierung extrem verändert, die Medienwelt natürlich auch. Und was halt gewachsen ist, ist die Möglichkeit, über Grenzen hinweg zu kommunizieren, über Redaktionsgrenzen auch hinweg zu kommunizieren. Es gibt unglaublich viele Informationen in digitalisierter Form, Datensätze, die ausgewertet werden müssen. Da ist dann auch besondere Fähigkeiten auch wieder gefragt. Und das, was wir machen, ist im Grunde etwas anzubieten, was es ansonsten, glaube ich, nicht geben würde. Ich mache mal ein Beispiel. Also wenn Sie zum Beispiel einen großen Datensatz analysieren wollen, wie ist zum Beispiel die Lehrerversorgung in Deutschland in den einzelnen Kreisen? Ja, wie sieht der Lehrermangel eigentlich aus? So ein ganz praktisches Beispiel. Dann brauchen Sie da schon besondere Fähigkeiten, Daten darüber zu bekommen, auszuwerten, dann auch wieder runterzubrechen auf die einzelnen regionalen Kreise und dann auch auszuspielen. Und das sind tatsächlich Dinge, die ja für eine Lokalzeitung in der Regel nicht machen kann, weil dafür sind die einfach auch nicht aufgestellt. Das ist auch nicht deren Kerngebiet. Wir bieten ihnen dann aber eben etwas an und können dadurch einen Zusatznutzen schaffen. Also das ist, glaube ich, schon ein ganz wesentlicher Teil. Hinzu kommt natürlich, es gab natürlich in vielen Verlagen auch Einsparungen von Leuten, da sind die Netze kleiner geworden. Das ist sicherlich ein Aspekt, aber ich würde immer noch sagen, dass wir eigentlich eher etwas anbieten, was früher gar nicht vorhanden war.
Und was möglich geworden ist durch die weltweite globalisierte Vernetzung, Sie haben die Digitalisierung vorhin schon genannt, also ist auch viel leichter, Kontakte zu knüpfen für Sie mittlerweile. Aber das ist ja nur die Hälfte der Geschichte, denn bei der anderen Hälfte sind Sie im Netz unterwegs, um Falschaussagen zum Beispiel zu korrigieren. Facebook hat Sie engagiert, um einen Faktencheck zu machen bei dem, was bei Facebook veröffentlicht wird. Und da greifen Sie ziemlich häufig ein und markieren zum Beispiel Einträge mit teilweise falsch oder völlig falsch. Jedenfalls korrigieren Sie das.
Genau, das ist natürlich ein ganz anderer Aspekt des Netzes, aber tatsächlich ein sehr wesentlicher auch. Die sozialen Medien, das hat sich in den letzten Jahren auch gezeigt, da geistern unglaublich viele Mythen und Halbwahrheiten und falsche Meldungen durchs Netz. Und sozusagen als normaler Leser, als normale Leserin ist es unglaublich schwer, oft zu entscheiden, ist das jetzt eigentlich eine verlässliche Information oder nicht, gerade wenn man das Medium nicht kennt, ja, auf dem das dann sozusagen so eine Nachricht dann erscheint. Und diesen Kampf gegen Falschinformationen, den führen unter anderem Facebook weltweit, also die arbeiten weltweit mit Partnern zusammen. In Deutschland ist es eben die dpa und Korrektiv. Und für uns war das eigentlich eine logische Entscheidung, da direkt wirklich reinzugehen, weil wir es für unglaublich wichtig erachten, in dieser Medienwelt schon unterscheiden zu können oder zu helfen, wo wird wirklich Humbug verbreitet und das auf eine Art und Weise zu machen, ohne dass dann diese Beiträge, die werden ja nicht verboten, sondern die werden dann eben markiert und dann werden diese, kann man sich das weiterhin anschauen, aber zu dieser Markierung gibt es immer einen Hinweis, Korrektiv oder dpa, die haben sich das angeschaut und die haben Folgendes dazu herausgefunden und dann eine Bewertung zu machen. Und das ist ein ganz wesentlicher Beitrag gegen die Desinformation. Ja.
Sie haben auch einen Grimme-Preis bekommen 2019 dafür, dass Sie sich vernetzen mit Menschen, die eigentlich nicht Journalistinnen und Journalisten sind, sondern Bürgerinnen und Bürger, aber die ja auch ein Interesse daran haben, wie sie leben und möglicherweise, was in ihrer Stadt los ist. Das war jedenfalls bei Ihnen das Thema. Wem gehört die Stadt, war das Projekt, das Sie da verfolgt haben und das Sie auch noch weiter verfolgen. Da geht es darum zu gucken, wer ist tatsächlich der Eigentümer von was und warum ist das eigentlich so?
Genau, das war eine Frage, die wir uns vor ein paar Jahren schon gestellt haben, als diese ganzen Debatten um den Wohnungsmarkt losgingen und man schon gemerkt hat, es knirscht an ganz vielen Ecken in sehr vielen Städten. Und wir uns gefragt haben, wir wollen mal sozusagen etwas tiefer schürfen und wollen mal gucken, ob das auch damit zusammenhängt, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, wer sind eigentlich die Eigentümer in der Stadt und wie verhalten sich die verschiedenen Eigentümertypen, so kann man es mal nennen, also ob das Investoren, private Eigentümer sind von Mietwohnungen. Und um da Informationen zu bekommen, ja, wie sieht es eigentlich wirklich aus in der Stadt, das können wir als Journalisten selber gar nicht leisten. Die Grundbücher sind mehr oder weniger geschlossen. Und deswegen haben wir uns entschieden, einfach die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und sie quasi zu ermutigen, sich zu beteiligen an der Recherche. Das haben wir mittlerweile in 11 Städten gemacht, mit ganz unterschiedlichen, auch lokalen Medienpartnern und unglaublich tolle Stücke recherchieren können, weil sich eben Tausende von Bürgerinnen und Bürgern beteiligt haben. Die haben gesagt, wir finden das gut, wir machen da mit. Datenschutzrechtlich ist das auch abgeklärt gewesen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Und wir haben tatsächlich einfach wirklich dann zu merkwürdigen Fällen oder sehr zweifelhaften Fällen dann auch recherchiert und berichten können und ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht. Und das hat in einigen Städten eben auch dazu geführt, dass dann auch so eine politische Debatte in Gang gesetzt wird, weil die Bürgerinnen und Bürger, die sich eben beteiligt hatten, auch dann selber aktiv geworden sind. Die haben gesagt, okay, muss das denn so bleiben? Können wir uns da nicht aktiver einbringen, wie Städte gestaltet werden? Also wie weit soll der Ausverkauf noch gehen? Gibt es nicht vielleicht die Möglichkeit, mehr Genossenschaften zu schaffen, so in diese Richtung? Und das war ein unglaublich tolles Erlebnis, muss ich sagen. Also für mich als Journalist auch, wirklich diese Beteiligung zu sehen, zusammen Veranstaltungen zu machen, mit den Bürgern zu diskutieren, und zwar regelmäßig zu diskutieren. Also dass man sich nicht nur einmal so einlädt, sondern dass man immer wieder in Kontakt ist, dass man Newsletter aufmacht und über den Newsletter auch dann mit tausenden Bürgern kommuniziert, einige antworten dann auch darauf. Das ist ein unglaublich bereicherndes Projekt gewesen für uns.
Justus von Daniels wirft seine Leinen aus in alle möglichen Richtungen und verknüpft sich so mit anderen, mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Kolleginnen und Kollegen aus der Szene des Journalismus. Er ist Chefredakteur des Recherchezentrums Korrektiv und arbeitet im Netz. Danke, Justus von Daniels.
Danke Ihnen.